Braucht es für aktives Investieren den klassischen Fondsmanager oder reicht der aktive ETF als schlankere, transparentere Hülle? Stefan Risse von Arcatis Investment und Volker Schilling von Greif Capital Management streiten heute im Finance Fight Club darüber, ob für Anleger am Ende das bessere Produkt gewinnt oder nur das besser verpackte. Schönen guten Tag, Herr Risse, schönen guten Tag, Herr Schilling.
Hallo, Herr Kerscher.
Hallo, Herr Kerscher.
Um mal in Ihre Ecke zu gehen, warum braucht es überhaupt noch den klassischen aktiven Fonds, wenn der aktive ETF günstiger, transparenter, unflexibler daherkommt?
Naja, der aktive Fonds beinhaltet oft ja eben auch noch Beratung durch einen Finanzberater. Das wissen wir ja. Da sind ja auch gewisse Gebühren mit drin, die eben es ermöglichen, dass Finanzberater, auch wenn der Fonds lange gehalten wird von Anlegern, die er berät, dann entsprechend honoriert wird dafür, dass er diese Beratung abgegeben hat. Deswegen gibt es natürlich nach wie vor eine Berechtigung für den klassischen aktiven Investmentfonds. Nur es spricht eben überhaupt nichts dagegen, das Ganze auch in einem ETF-Mantel zu machen.
Herr Schilling, ist das der aktive ETF, ist das nur aktives Fondsmanagement auf Diät?
Was für ein starkes Argument, es spricht nichts dagegen, es zu machen. Also wenn ich was mache, dann sollte ich Argumente haben, warum ich es mache und nicht, dass nichts dagegen spricht. Das wäre schon mal mein erstes Argument. Das zweite aber, und das ist das, was ich wirklich kritisiere an dieser Idee des aktiven ETFs, ist, dass wir jahrelang aus der Ecke der ETF-Industrie gehört haben, dass die aktiven Fondsmanager zu nahe am Index arbeiten und dass ihre Kosten dadurch keinen Mehrwert erzeugen. Und das war ja das Mantra. Und jetzt fängt plötzlich die ETF-Industrie an, obwohl sie jahrelang über die Aktiven hergezogen ist, zu sagen, ach, ein bisschen Aktivität wäre doch ganz schön, und bringt jetzt ein Produkt namens aktiver ETF, was ich für eine völlige Mogelpackung halte, weil es ist nichts anderes als ein Indexschmuser. Die aktiven ETFs, die wir jetzt auf dem Markt haben, arbeiten alle so nahe am Index, dass der Mehrwert, den sie erzeugen können, so marginal ist, dass es für das Problem des Endanlegers überhaupt keinen Nutzen stiftet, weil es nichts nützt, wenn die Märkte 10%, 20%, 30% fallen und mein aktiver ETF dann irgendwie 0,2 oder 0,3 bessere Ergebnisse erzielt. Das braucht kein Mensch.
Herr Risse, Sie brauchen wahrscheinlich keine Frage, um darauf zu antworten. Trotzdem stelle ich eine. Aber ist der aktive ETF denn eine moderne Mogelpackung?
Überhaupt nicht. Also erstmal muss man mal so ein bisschen aufklären. Der Unterschied zwischen einem normalen klassischen Investmentfonds und einem ETF an sich ist erstmal relativ gering. Beides sind Sondervermögen. Der eine ist halt an der Börse notiert und hat fortlaufend einen Kurs, während der andere, auch die können an der Börse notiert sein, aber klassischerweise einmal am Tag einen Kurs hat. Beide sind, aber auch das steht in keinem Gesetz. Die Kostenstrukturen sind momentan andere, und was Volker Schilling hier ganz geschickt macht, ist, dass er sich die aktuellen aktiven ETFs anguckt, die Benchmarks-Muser sind. Die gibt's aber bei den normalen klassischen Investmentfonds genauso. Das stellt er doch in seiner eigenen Studie von Greif Research Institut selber heraus. Also in der Sache, Herr Kerscher, ist der Unterschied sehr gering, und ich kann sowohl im ETF passiv, also an einem Index orientiert anlegen, und das ist das, was in den letzten Jahren in der Tat von der ETF-Industrie promotet worden ist. Ich kann aber genauso aktiv in einem ETF anlegen. Ich muss mich nicht an der Benchmark orientieren. Ja, da schüttelst du jetzt den Kopf, Volker, aber so ist es eben nicht.
Sag wenn ich doch gleich warum, aber ich wollte dich höflicherweise ausreden lassen.
Wenn andere das so tun, dann sind das Benchmarks-Booster, die es genauso im Bereich der klassischen Investmentfonds gibt. Aber das muss man ja nicht tun. Ich will das versuchen, mit dem Beispiel transparent zu machen. Was Volker Schilling hier versucht, ist Folgendes. Wenn ich nach Paris reise, weil Paris ja eine Reise wert ist, so, dann kann ich mich entscheiden, gerade von Frankfurt aus, ich fahre da mit dem Zug hin oder ich fliege dahin. So, und ob ich in Paris jetzt einen Reiseführer habe, der die 3 Tage, die ich da bin, mich vom Louvre zum Triumphbogen zum Eiffelturm schleppt und ich quasi ein Programm buche und nicht selber denken muss, oder ob ich mir die Stadt selber erschließe, hat überhaupt nichts in der Qualität damit zu tun, ob ich da mit dem Zug hingefahren bin oder ob ich dahin geflogen bin. So, das spielt ja keine Rolle. Ich kann einen schlechten Reiseführer erwischen, genauso wie ich einen schlechten Fondsmanager erwischen kann in einem aktiven ETF oder in einem klassischen Fonds. Aber ob der Reiseführer, den ich vor Ort habe, schlecht ist, hat nichts damit zu tun, ob ich dahin geflogen bin oder mit dem Zug hingefahren bin. Und wenn ich mir die Stadt selber erschließe, hat das auch nichts damit zu tun, wenn ich mich da verlaufe, dass ich da mit dem Flugzeug hingekommen bin oder mit dem Zug. Und das ist das, was Volker Schilling hier, und deswegen finde ich das gut, dass wir das Thema hier im Finance Fight Club dann auch zuspitzen. Das ist das, was Volker Schilling seit Wochen hier in die Bereichsöffentlichkeit pustet. Und es ist einfach Unsinn, weil er die aktiven ETFs nimmt, die sich an einer Benchmark ankuscheln, und das kritisiere ich gerne genauso. Aber das heißt nicht, dass jeder aktive ETF das tun muss. Die wir von Arcatis auflegen werden, werden das nämlich nicht tun.
Jetzt haben Sie Zeit, um Ihr Kopfschütteln sozusagen zu erklären, Herr Schilling.
Da ich ja vor einigen Wochen in Paris war und auf eigene Faust dort alles erkundet habe, kann ich ja sozusagen anknüpfen an dieses wunderbare Bild.
Wie bist du denn hingekommen?
Mit dem Flieger tatsächlich, ja.
Okay, und wenn du jetzt mit dem Zug gefahren wärst, wäre das Erlebnis dann anders gewesen?
Vollkommen recht. Ich bin mit dem TGV gefahren von Freiburg aus, ja. Ich bin mit dem Zug gefahren, und wenn ich mit dem Flieger hingekommen wäre, hätte das meinen Eindruck überhaupt nicht geschmälert von Paris. Ist doch völlig klar. Okay, dieses Beispiel, du hast es ja auch benutzt, weil es so schön eingängig ist, aber leider nicht passt auf die ETF und aktive ETF-Industrie. Und ich erkläre dir jetzt auch, warum. Weil es natürlich schön ist, immer an den Oberflächen zu reden, aber wir müssen ja in die Tiefe gehen. So, erstens hast du mal bemängelt, dass ich sage, ich referenziere nur auf die bisher vorhandenen aktiven ETFs. Ja, worauf soll ich denn sonst referenzieren? Ich muss mir doch erstmal angucken, was wirklich inzwischen gekommen ist an aktiven ETFs. Und es gibt eine ganz schöne Studie, die stammt auch nicht von meinem Research-Institut, sondern soweit ich weiß von HQ Trust war das, wo man alle bisher am Markt in Deutschland befindlichen aktiven ETFs sich angeschaut hat, mit dem Ergebnis, das sind alles wahnsinnig enge sogenannte Enhanced-Produkte, die so nah am Index arbeiten, dass ich sie in meiner Studie, egal ob es dann eben ein aktiver Manager wäre oder ein aktiver ETF, als Indexschmuser bezeichnen würde und damit als völlig nutzlos. So, das ist das Erste. Die Ergebnisse, die wurden auch schon untersucht im Durchschnitt, die liegen auch so nahe am Index, die können durchaus auch ein bisschen Mehrwert erzeugen. Das haben wir ja immer wieder mal bei solchen Enhanced-Produkten. Das sind aber ein Mehrwert, der ist so marginal. 0,1, 0,2, 0,3 zum Index. Das klingt für einen Profi total klasse. Ich habe eine Outperformance erzielt zu meinem Index. Aber das ist für einen normalen Anleger völliger Nonsens, weil wie soll man ihm erklären, wenn der Markt 30% gefallen ist, dass mein aktiver ETF so toll war, weil er nur 29,8% gefallen ist. Das ist akademisch oft richtig, aber an der Praxis völlig vorbei. Aber jetzt komme ich zum eigentlichen Kern. Der ETF ist deswegen, wie du richtigerweise gesagt hast, so ein tolles Vehikel. Und ich bin ja gar kein Gegner von ETFs. Im Gegenteil, ich halte ETFs für äußerst sinnvoll. Ich halte nur den Weg jetzt zu aktiven ETFs, wie sie bisher da sind, für sehr bedenklich. Und deswegen nenne ich das eine Mogelpackung, weil die da sind, sind für mich eine Mogelpackung. Wenn jetzt einer kommt, so wie ihr, der sagt, wir wollen aber wirklich aktiv sein, also wir wollen nicht nur so ein bisschen am Index rumfummeln, sondern wir wollen wirkliche Aktivität entfalten, da passiert etwas, was ich für ganz schwierig halte. Da ist nämlich das Konstrukt des ETFs hinderlich für so eine Aktivität. Warum? Weil ein ETF, wie du schon richtigerweise genannt hast, nicht nur börsenhandelbar ist, sondern er ist damit sekündlich verfügbar. Das heißt, ich kann jederzeit als Investor über den Börsenhandel mir Anteile dieses ETFs kaufen oder auch wieder verkaufen. Das, was hier über Neobroker hier im großen Stil auch passiert. Das wiederum bedingt aber, dass es einen Market Maker geben muss, der mir diese Anteile neu ausgibt, der sie neu verteilt. Und dieser Market Maker muss genau wissen, was ist drin im ETF, weil er muss sich eindecken mit diesen Papieren, weil er will das Risiko nicht selber tragen. Und wenn ich nur ein Index-ETF habe, dann weiß dieser Market Maker immer ganz genau, was da drin ist, weil er die Zusammensetzung des Index kennt. Er kann sich also sehr leicht eindecken, kann es komplett replizieren und kann damit natürlich keine zusätzlichen Kosten verursachen. Also der Spread, der An- und Verkaufkurs solcher ETFs ist ziemlich eng. Aber je aktiver ein ETF wird, und jetzt reden wir darüber, ihr wollt ja dann sehr aktiv sein, desto stärker verändert sich womöglich der Inhalt dieses ETFs. Und dann hat der Market Maker Probleme, das sauber abbilden zu können. Wo ist denn der aktive Manager gerade investiert? Kann ich das überhaupt sauber abbilden? Und wenn ich es nicht kann, dann fängt er an, die Kurse, die Spreads von diesen ETFs wie ein Scheunentor aufzumachen. Und ich warte nur darauf, wenn die nächste Krise kommt und die super sogenannten aktiven ETFs, die doch jederzeit so liquide an der Börse handelbar sind, was dann passiert an den Märkten, dann werden die Dinger nämlich teurer, wenn jemand kauft und verkauft, weil der Market Maker nicht mehr abbilden kann, was der aktive Fondsmanager in diesem ETF macht. Und dann werden wir sehen, dass aktives Management besser in einem Publikumsfonds aufgehoben ist, als in einem ETF, auch wenn er richtigerweise, wie du sagst, eine sinnvolle Hülle ist. Und deswegen passt dein Reisebeispiel auch nicht, weil das letztlich nichts damit zu tun hat, in welcher Hülle ich die Reise mache, sondern wie oft ich dauernd hin und her fahre und zwischendrin aussteige. Und das ist nämlich das Problem der Anleger auf Anlegerseite.
Also was sagen Sie jetzt zu dem Market Maker Bedenken von Herrn Schilling?
Also zunächst einmal dieses sich fokussieren auf die ETFs, die da sind, da würde ich dann sagen, ist eine 1, aber leider Thema verfehlt und damit 5, weil es geht eben nicht um, wir haben dieses Thema ja nicht ergriffen oder haben ja nicht gesagt, wir reden über die aktiven ETFs, die am Markt sind, sondern generell ist das ein sinnvolles Vehikel. Und ich finde es sehr gut, dass Volker Schilling, da muss ich es nicht machen, diese Thematik angesprochen hat mit dem Market Maker. Es geht im Wesentlichen da um den Anleger-Gleichbehandlungsgrundsatz. Denn tatsächlich ist es so, wenn eben ETFs gekauft oder verkauft werden, muss der Market Maker etwas tun und die Gebühren, die Ticket-Fees, die dann anfallen, kann ich nicht dem Fonds belasten. Weil wenn jetzt ganz viel Geld in einen ETF geht, der schon da ist und der Fonds wird belastet, dann würden die Anleger, die schon drin sind, übermäßig belastet und das geht dann zulasten des Spreads. Das heißt, An- und Verkaufskurs des ETFs geht dann auseinander. Und Volker Schilling hat an einem Punkt recht, wenn ich sehr aktiv bin im Sinne von ich kaufe und verkaufe da ganz viel und ich bilde nicht irgendwie einen Index und die Dinger sind dann da Jahre Mitglied dieses Index, sondern ich mache wirklich relativ viel, dann würde ich dir sogar recht geben, an der Stelle, Volker, wird das mit dem ETF schwierig, weil die Spreads dann aus den genannten Gründen auseinandergehen. Aber Kennzeichen von Fonds, die dicht an der Benchmark sind, ist ja, dass sie eben die Benchmark abbilden, indem sie sehr viele dieser Aktien auch haben, die in der Benchmark sind. So, und wir haben das tatsächlich für uns auch durchgerechnet und gesagt, also 100 Titel machen wir nicht, weil das von der Kostenseite schwieriger wird, sondern der ETF, der aktive ETF zwingt dich zu einem eher konzentrierteren Portfolio und damit habe ich eben schon die Situation, klar, wenn ich jetzt sage, okay, das konzentrierte Portfolio sind jetzt die Magnificent Seven, dann bin ich schon relativ dicht am S&P 500 oder am MSCI World. Aber wenn sie das nicht sind, ja, wenn ich ein konzentriertes Portfolio habe, dann bin ich trotzdem sehr aktiv, ohne aktiv hin und her zu handeln. Man würde ja nicht sagen, dass Warren Buffett ein Benchmark-Smoother ist, aber er handelt nun wirklich auch nicht viel hin und her. Er hat ein konzentriertes Portfolio und das konzentrierte Portfolio führt dazu, dass er eben nicht dicht an der Benchmark ist, weil er eine Meinung hat und das ist ja bei uns, bei Arcatis, wenn wir den Arcatis Value Event Fonds jetzt mal nehmen, der hat ja immer ein konzentriertes Portfolio gehabt, hat sich eben entsprechend positioniert für gewisse Themen, für gewisse Aktien und damit erfüllt er das Kriterium, aktiv zu sein, weil er nicht an die Benchmark ankuschelt, ohne dass da ganz viele Titel drin sind, die ich ständig hin und her tausche. Euren Human Intelligence zum Beispiel, den ich ja durchaus sehr gut finde, den kannst du wirklich im ETF-Mantel nicht machen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da würden die Kosten ausufern, die würden im Spread sichtbar werden. Aber ein konzentriertes Portfolio, das aber eben nicht die Benchmark nachbildet mit den großen Titeln, das kann ich in einem aktiven ETF gut machen und das werden wir bei Arcatis tun und man findet eben dann doch ein ganz ähnliches Konzept, wie wir in unseren aktuellen Fonds schon drin.
Herr Schilling, führt mich dann zu der Frage, also erstmal natürlich auch die Frage, ob Sie ihm recht geben, aber lebt der klassische aktive Fonds nicht irgendwie auch dadurch, dass viele Anleger gerade nicht genau sehen, wie stark sich ein Fondsmanager irren kann?
Das ist eine schöne Frage, die gefällt mir total gut, die kommt von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, also das ist ja auch der Grund, warum die ETF-Industrie in den letzten Jahren so erfolgreich war, weil wir eine große Anzahl an Fonds hatten, die eben zu wenig aktiv waren, die zu nah am Index gearbeitet haben. Stefan hat es ja auch nochmal angesprochen. schon. Ich habe selbst eine Studie, die das jedes Jahr aufzeigt, die Aktivität von Fondsmanagern misst. Und da war die ETF-Industrie unglaublich hilfreich, weil das ist eine Disruption gewesen letztlich. Also die Indexschmuser wurden nahtlos ersetzt durch die ETF-Industrie. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die ETF-Industrie jetzt auf die Idee kommt, sozusagen auf der Billigseite aktives Management anzubieten. Weil wenn es so billig bleiben soll, dann wird man kein großes aktives Management anbieten können. Dann wird man eben lauter solche nahen Indexschmuser selber produzieren und die gleichen Fehler machen, wie eben die Aktiven die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Wenn sie wirklich aktiv werden, dann kann das passieren, was ich beschrieben habe, dass dann das Vehikel das Falsche ist, um es zu benutzen. Dann wäre der klassische Publikumsfonds vielleicht das Bessere, nicht zu transparent sein zu müssen für den Market Maker, damit ich eben nicht das Problem habe, dass der mich abbilden kann. Und mal ganz ehrlich, auf der Privatanlegerseite wäre es womöglich auch ganz gut, wenn man nicht einen Fonds, den man ja eigentlich meistens aus gewissen Anlagehorizonten heraus hält, nicht jeden Tag tradet. Also einmal rein und einmal raus. Und dergleichen. Aber jetzt kommt die Frage, was das Thema betrifft. Warum gibt es oder warum können ETFs überhaupt agieren? ETFs ist ja ziemlich dummes Geld, weil es, wenn es einen Index kopiert, sich meistens an der oder immer an der Zusammensetzung des Index ausrichtet und oft marktkapitalisierungsgetrieben, aber genau diese Entscheidung, die Stefan gesagt hat, nicht angesprochen hat, welche Aktien sollte ich vielleicht eher weglassen, weil ich sie nicht für interessant halte als aktiver Manager und worauf sollte ich meine Schwerpunkte setzen, also Sprichwort konzentriertes Portfolio. Die ETF-Industrie lebt nur davon, dass es die Aktiven gibt, weil sonst gäbe es keine vernünftige Preisbildung am Markt. Wenn es nur noch ETFs gibt und die nur noch Marktkapitalisierung beispielsweise gewichtet kaufen, dann wird kein Unterschied mehr gemacht, ob das Unternehmen gut ist, ob es schlecht ist, ob es Geld verdient oder nicht Geld verdient, dann bekommt es Geld aufgrund seiner schieren Größe. Und aktive Manager haben eine ganz wichtige Hygienefunktion, dass ETFs überhaupt existieren können, weil sie sorgen dafür, und das Warren Buffett Beispiel war ja ein schönes Beispiel, sie sorgen dafür, dass die Preisbildung am Markt überhaupt ordentlich vollzogen wird, dass man eben honoriert, wenn Unternehmen gut arbeiten oder wenn sie schlecht arbeiten und sich das dann auch in ihren Kursen widerspiegelt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, könnten ETFs eben auch gar nicht arbeiten. Oder um es etwas provokanter zu sagen, ETFs sind ziemliche Trittbrettfahrer, weil sie profitieren von der Hygienefunktion aktiver Manager. Was mich stört ist, und jetzt komme ich wieder zurück, dass die ETF-Industrie auf die Idee gekommen ist, jetzt aktiv zu werden. Ich hätte es viel schlauer gefunden und da helfe ich dem Stefan Risse jetzt mal, damit sie ihre Kommunikation bei Arcadis ein bisschen auf Vordermann kriegen. Es wäre viel sinnvoller, wenn die Aktiven sagen würden, wir sind aktiv, aber nutzen jetzt den ETF-Mantel für unsere Arbeit, weil das ein sehr intelligentes Werkzeug ist, oder in deiner Sprache zu einem ein sehr intelligentes Fortbewegungsmittel, um an ein Ziel zu kommen. Und daraus wird ein Schuh draus. Nicht, dass die ETF-Industrie jetzt eindringt in die Domäne der aktiven Fondsmanager, die sie jahrelang kritisiert haben und jetzt wollen sie die gleichen Fehler machen, was ich total irre finde, sondern dass die aktiven Fondsmanager sich Gedanken machen sollten, wie kann ich meine Aktivität in ein gutes Vehikel wie den ETF bauen, um damit vielleicht neue Zielgruppen zu erschließen. Ich möchte aber noch eins anfügen. Und das ist etwas, was ich in unserer Branche momentan für sehr bedenklich halte. Das trifft sowohl Arcadis als auch uns und alle anderen Kollegen in unserer Branche, nämlich dass von unserem Berufsstand permanent erwartet wird, obwohl alle Inputfaktoren teurer werden, Personal, Technik, Regulatorik, Aufwand, SM, alles teurer wird, wird von uns erwartet, dass unsere Margen permanent zurückgehen sollen, dass wir permanent billiger arbeiten sollen. Und das halte ich für bedenklich, wenn man dann anfängt aus unternehmerischer Sicht, ja, ich bin ja auch hier Vorstand des Unternehmens, wenn man anfängt, seine gute Leistung, du hast den Human Intelligence bei uns angesprochen, eine Outperformance von über 50% zum MSCI World in den letzten 3 Jahren. Wenn man jetzt die gute Leistung noch billiger anbieten soll, weil man sie in einem ETF-Mantel anbietet, das halte ich nicht für gerechtfertigt, weil diese Outperformance war auch nur deshalb möglich, weil wir bezahlt werden dafür, was wir da drin tun in diesem aktiven Management. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht anfangen, und das würde ich auch Arcadis zurufen, dass man nicht anfängt, sich selbst zu kannibalisieren, gerade wenn man ein Haus ist, was für aktives Management steht, und dann anfängt, aktive ETFs aufzulegen, wo die Erwartungshaltung des Marktes ist, das muss aber deutlich günstig sein, so ein aktiver ETF, der muss auf ETF-Pricingsniveaus liegen, dass man dann anfängt, aus seinen bestehenden Fonds Befürchtungen bei den Anlegern zu erzeugen, nach dem Motto, na, wenn ich jetzt das Ding auch günstiger kriege, was sie vorher in einem Publikumsfonds gemacht haben, dann ist das eine aus unternehmerischer Sicht eine ziemlich dämliche Idee.
Herr Risse, da müssen Sie doch mit Herrn Schilling einer Meinung sein. Ist denn der aktive Fonds, der aktiv gemanagte Fonds, eigentlich nicht die ehrlichere Form des aktiven Investierens?
Nicht unbedingt, wenn ich meine Kosten im Griff habe. Und ich finde das ja auch super, dass Volker Schilling hier für die Branche etwas tun will, für unsere auskömmlichen Margen was tun will. Wir gucken erstmal, was können wir für die Anleger tun. Und Preisniveaus.
Was für eine billige Rhetorik, Stefan!
Preisniveaus ändern sich, aber ich will eines schon mal feststellen. Das ist ja hochinteressant, was in dieser Diskussion passiert ist. Volker Schilling hat ja am Anfang seiner letzten Antwort mit dem Tipp, wie wir das kommunikativ lösen sollen bei Akatis, das Ganze von einem Konzeptfehler nur noch zu einem Kommunikationsfehler selber runtergestuft. Weil er hat nämlich gesagt, wenn man es richtig kommuniziert, und das empfehle ich euch, dann könnt ihr ja auch aktives Management im ETF machen. Und insofern haben wir jetzt ja in der Sache eben auch Konsens. Und ich bleib nochmal bei der Thematik der Verkehrsmittel. Herr Kerscher, Sie haben mich mal darauf aufmerksam gemacht, dass natürlich Otto den Motor erfunden hat und nicht Daimler. Aber Daimler hat ja den Motor fürs Automobil erfunden, den Verbrennungsmotor, der so klein war, dass ich ihn ins Automobil einbauen konnte. Also das ist der Ursprung des Verbrennermotors. Man kann es kaum glauben. Mercedes, und Mercedes geht ja auf Daimler-Benz zurück, baut Elektroautos. Obwohl das ja nun null deren DNA ist, das ist die DNA von Tesla beispielsweise. Warum machen sie das? Weil es, ja, da gibt es auch gesetzliche Vorschriften und da gibt es aber auch einen Markt, der entsteht. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie lange Greif Capital bestehen will, ob das mit Volker Schilling dann auch zu Ende geht und abgewickelt wird. Aber man muss ja einfach anerkennen, dass unsere Branche sich wandelt, Margen sinken. Aber vor allem eines, die Neobroker, wo die ganzen jungen Leute hinrennen. Und da habe ich nochmal ein schönes Erlebnis im Zug gehabt diese Woche, wo mich jemand anspricht und mir sein Portfolio bei Trade Republic zeigt mit den üblichen verdächtigen Aktien drin. Die sind alle bei Trade Republic oder bei Scalable. Und da können sie gar keinen aktiven klassischen Investmentfonds überhaupt kaufen. Die bieten nur ETFs an. Das heißt, wenn ich in den Markt rein will, wenn ich diesen Anlegern auch die Möglichkeit geben will, aktives Management mit Value-Philosophie, wie wir das machen, was bei uns nicht heißt hin und her handeln, sondern konzentrierteres Portfolio für Firmen und Branchen, die wir besonders spannend finden, wenn ich denen das anbieten will, dann muss ich das im ETF-Mantel machen. Und ich kann das auch zu günstigeren Preisen machen, weil ich halt die Wegelagerer dazwischen, wenn man jetzt mal ein bisschen gemein ist, also all das, was bei aktiven Investmentfonds noch dazwischen geschaltet ist, nicht habe. Ich muss diese Anleger ja nicht wirklich beraten, die dann diese Fonds kaufen. Und dann kann ich das, wenn ich entsprechendes Fondsvolumen bekomme, kann ich das auch zu einem günstigeren Preis abwickeln. Und das muss man ja auch sagen, Volker Schilling. Also, ob ich einen 100-Millionen-Fonds manage oder einen 1-Milliarde-Fonds manage. Die Management-Fee ist prozentual bemessen. Ich habe bei 1 Milliarde die 10-fache Einnahmen von einem Fonds, der nur 100 Millionen hat. Die Arbeit als aktiver Fondsmanager diesen Fonds zu managen, ist mehr oder minder aber die gleiche. Ich habe vielleicht ein bisschen, bei kleineren Aktien muss ich ein bisschen beim Handel ein bisschen aufpassen. Das macht aber eh der Broker, dass er das Interesse wahrend platziert. So, und wenn ich genug Volumen kriege über Adressen wie Trade Republic, dann kann ich das auch mit einer kleineren Marge machen. Und da ist am Ende allen geholfen, uns, die wir trotzdem noch auskömmlich verdienen, weil das Volumen stimmt. Und der Anleger, der zu einem günstigen Preis im ETF eben auch aktives Management bekommt und nicht nur. Und das ist ein weiterer Punkt. Nicht nur eben MSCI World, wo den Leuten da erzählt wird, ihr seid da breit gestreut über 23 Länder, 1600 Aktien. Am Ende kaufe ich zu 70% die USA, 40% der Aktien mit KI-Bezug. Die 10 größten Titel sind alles US-Titel, davon 9 Technologiewerte und eine Bank. So, das kann es eben auch nicht sein. Und dem setzen wir was entgegen.
Ich würde gerne, es sind viele gute Argumente hier ausgetauscht worden, die alle sozusagen ja, einige Überzeugungskraft haben, muss ich sagen. Sowohl bei Ihnen, Herr Risse, ich wundere mich, also aber auch bei Ihnen, Herr Schilling. Abschließend würde ich gerne wissen, was ist denn nun, was zählt am Ende mehr? Ein Produkt mit klaren Leitplanken, wie so ein aktiver ETF, oder ein Manager, der im Zweifel genau diese Leitplanken in seinem Fonds ignorieren darf? Herr Schilling, wenn Sie anfangen und dann Herr Risse.
Also ich muss noch einen Satz zu den Äußerungen von Stefan.
Ja, ich habe es mir gedacht.
Ja, ich deswegen, aber das ist ganz wichtig, weil er hat ja argumentiert so nach dem Motto, momentan die nächste Generation der Anleger, die befinden sich auf Plattformen, die wollen wir sozusagen dann durch so einen aktiven ETF auch erschließen. Nur weil sich alle irgendwo befinden, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Nach der Logik hätte man auch einen neuen Märktefonds auflegen müssen, ja, als damals alle im neuen Markt unterwegs waren. Also nur weil alle sich da aufhalten und da alle jetzt hingehen, heißt es noch nicht, dass man immer da hingeht.
Das ist doch wieder Äpfel mit Birnen. Da geht es jetzt noch um eine Fonds, also um eine Management-Kategorie oder ein Anlageuniversum. Wir reden jetzt ja über Instrumente und über Plattformen. Und da ist ja mein Beispiel mit Verbrennungsmotor, Elektromotor oder elektrobetriebenes Auto dann doch viel passend.
Aber Herr Ritz, jetzt lassen Sie den Herrn Schilling doch mal zu Ende.
Ja, die Tatsache, dass er sich so aufregt, zeigt ja, dass ich ihn da getroffen habe an einem wunden Punkt. Ja, deswegen ist es ja nicht so schlimm. Dass man neue Märkte erschließen will, ist doch völlig legitim, auch als Unternehmen. Also das ist... halte ich für völlig in Ordnung. Das Thema des aktiven Managements, glaube ich, wird insofern wieder wichtiger werden, wenn wir, und wir befinden uns ja gerade in einem Jahr, wo wir vielleicht auch mal wieder Umbrüche an den Kapitalmärkten sehen, wo wir wieder mal merken, da reicht es einfach nicht, irgendwo drauf zu halten und dann einfach nur dabei zu sein oder jeden Rücksetzer nachzukaufen, sondern das Wesen von aktiven Managements ist ja gerade auch in solchen Phasen. Und das ist etwas, was man sagen muss, die Generation, die heute auf den Neobrokern unterwegs ist, die weiß zum Teil gar nicht, was sie da eben erworben hat. Stefan hat ja dieses Beispiel am MSCI World gerade dezidiert runtergebetet nochmal, dass sie oft gar nicht wissen, in was sie investiert sind, geschweige denn, dass ihnen die Erfahrung fehlt, was ist, wenn es mal stürmisch wird auf rauer See. Und da können aktive Manager, die insbesondere Erfahrung haben in dem Bereich, Warren Buffett wurde hier genannt, Hendrik Leber ist einer der Value-Anhänger hier in Deutschland, die gezeigt haben, dass man in schwierigen Zeiten einfach gewisse Richtlinien haben muss. Und das Wesen von aktivem Management, und das haben Sie gerade wunderbar gesagt, Herr Kerscher, ist es nämlich nach Adenauer-Manier, ja, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Warum? Weil Märkte sind im Wandel, Märkte verändern sich dauernd und ich muss die Größe haben als aktiver Fondsmanager, auch festzustellen, wenn ich falsch gelegen bin in meinen Äußerungen und Entscheidungen, um die zu korrigieren. Und das ist etwas, was in starren Konzepten von ETFs oder eben auch von aktiven ETFs, von bisherigen aktiven ETFs, will ja dem Stefan mal ein bisschen die Tür aufmachen, ja. Von den bisherigen aktiven ETFs aus meiner Sicht miserabel gelöst ist, die jetzt entweder kaufe ich mir wirklich den Markt und den Durchschnitt und dann kaufe ich mir den Pure ETF. Und wenn ich aktives Management möchte, dann kaufe ich mir nicht so ein Pseudo-Teil von aktivem ETF, das so tut, als wäre es irgendwie aktiv, sondern dann suche ich mir wirklich den guten aktiven Manager, der gezeigt hat, dass er Mehrwert über unterschiedliche Marktphasen erbringen kann. Ich weiß, es gibt nicht so viele davon und ich weiß, dass die Suche etwas aufwendiger ist, aber es lohnt sich, weil ich kann deutlichen Mehrwert zu einem Markt nur erzielen, wenn ich wirklich aktiv bin, wenn ich vielleicht auch konzentriert investiere, also ein großer Vorteil, den Stefan auch gerade mal vorhin so mitgenommen hat, da habe ich höhere Chancen, einen wirklichen Mehrwert zu erzielen. Und ich glaube, dieser Markt wird kommen in den nächsten Jahren. Wir brauchen viel mehr aktives Management. Und ob das der Mantel dann des ETFs ist oder der klassische Publikumsfonds, würde ich sagen, lieber Publikumsfonds, weil der ETF hat Zwänge auch. Er hat nicht nur Vorteile, er hat eben auch Zwänge, die auch versagen können. Ich sprich hier mal Illiquidität in schwierigen Marktphasen an und so weiter, was wir alles schon gesehen haben. Und ich denke, da kann der klassische Publikumsfonds besser punkten. Und wenn ich neue Märkte erschließen möchte, ja, würde ich immer raten, ich würde mein aktives Management dann einfach nur vom Flugzeug in die Eisenbahn setzen beispielsweise, dann heißt das eben aktiver ETF. Ich persönlich würde nichts groß an meiner Kostennote aufgeben, zumindest an den Margen, die man als aktiver Manager erzielen muss. Aber Stefan hat recht, es gibt andere Gebühren, die noch drinstecken in Fonds, die kann man sich bei einem ETF durchweg sparen.
Wenn Sie eben sozusagen jetzt schon recht gegeben haben, zumindest in dem einen Punkt, es gibt doch der sehr, sehr viel Dissens. Meine letzte Frage, die ich eigentlich stellen wollte, was am Ende mehr zählt, ein Produkt mit klaren Leitplanken, also ein aktiver ETF oder ein Manager, der im Zweifel diese Leitplanken genau ignorieren darf, das ist eine Frage, die stelle ich Ihnen beiden beim nächsten Finance Fight Club. An dieser Stelle jetzt erstmal vielen Dank an Volker Schilling von Greif Capital Management, an Stefan Risse von Arcatis Investment über die Frage aktives Investieren, aktiver ETF oder aktiv gemanagter Fonds. Vielen Dank an Sie beide.
Gerne.
Ja, nein, dass ich mal das letzte Wort haben durfte.
Ja, also ich hätte darauf jetzt gern noch geantwortet. Vollkommene Zustimmung, hätte dann aber gesagt, warum war die AfD so erfolgreich bei der Bundestagswahl? Weil sie TikTok bedienen. Man muss TikTok nicht gut finden, aber wenn ich die jungen Wähler erreichen will, dann muss ich dahin.
Und ich freue mich auf euren
Aktivitäten auf
TikTok, Stefan. Ich freue mich, da werden Massengelder reinkommen durch TikTok.
Ja. Ich hätte hier die, das war ja auch nur im übertragenen Sinne, und ich hätte hier die Wette angeboten. In fünf Jahren hat Greif Capital einen aktiven ETF. Also, Leute, ich muss ins nächste Meeting. Könnt ihr irgendwie Terminvorschläge reinhämmern?
Ja, natürlich. Das Interview, das wollte ich ja eigentlich jetzt erst noch beenden. Also noch schwieriger, als es zu moderieren, scheint es ja zu sein, dass ich es beenden kann. Ich beende es an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal an Sie beide und gerne bis zum nächsten Mal.
Achso, das schneidest du da raus jetzt, ne?
Nein, das musst du drin lassen. Das ist so geil. Den Nachgang musst du mit rein.
Achso, ja, okay.